Ich habe neulich gelernt, dass es Kulturen gibt, da guckt man sich nicht ins Gesicht. Aber ich finde es gut an unserer Kultur, da stehe ich zu, dass ich euch gerne ins Gesicht gucken will und dass ihr mir auch ins Gesicht gucken könnt, ohne geblendet zu werden. Deshalb habe ich das jetzt mal noch ein bisschen verändert hier. Ja, Abraham, ein extrem krasser Typ. Predigttext 1. Mose, Kapitel 12. Ihr könnt mitlesen im Gottesdienstblättchen. Der Herr sagte zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du wirst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er seine Heimat verließ. Mit ihm kamen seine Frau Sarah, sein Neffe Lot sowie alle Knechte und Mägde, die sie in den Dienst genommen hatten. Mit ihrem ganzen Besitz brachen sie zum Land Kanaan hin auf. Als sie schließlich dort ankamen, durchzogen sie das Land, das damals von den Kanaanitern bewohnt wurde. Bei der Stadt Sichem ließen sie sich nieder. An dieser Stätte zeigte der Herr sich Abraham und versprach ihm: Ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Abraham schichtete Steine auf als Altar für den Herrn, dort, wo Gott ihm erschienen war. Ja, eine Lebensreise. Ein Mensch macht eine Lebensreise und erfährt dabei Gott. Ich denke, das ist mit uns auch so. Wir machen eine Lebensreise mit Gott und erleben auf verschiedene Weise, dass Gott uns auch ruft, anspricht. Zum Beispiel hier ist noch der Taufstein wunderbar geschmückt. Wir haben heute Morgen 4 Kinder getauft. Und in der Taufe hat Gott das schon zu diesen Kindern gesagt und auch zu dir, wenn du getauft bist: Ich habe dich geliebt. Ich kenne dich, bevor du geboren wurdest. Ich möchte, dass du mir vertraust und mit mir gehst, dein ganzes Leben lang. Und dann gibt's immer wieder so Punkte im Leben, wo du spürst, dass Gott dich sucht, dass er sich für dich interessiert. Bei mir war es ein Religionslehrer in der Grundschule, der hatte eine sehr liebevolle Ausstrahlung und er hat mir die wunderbare Welt der Bibel gezeigt. Und es war so eine erste Berührung von Gott, dass ich gemerkt habe: Hey, da ist was ganz Kostbares und Besonderes. Ich konnte es noch nicht einordnen, aber ich habe mich später daran erinnert. Und dann gibt es viele Situationen im Leben, die wie ein Ruf Gottes sind. Vielleicht eine Gemeinde, die du erlebst, die etwas von dem Wesen Gottes widerspiegelt, oder ein Wort der Bibel, das dich besonders bewegt und trifft, oder eine Lebenserfahrung, eine besonders schöne Lebenserfahrung, wo du einfach fragst: Hey, wo kommt das her? Da muss es doch jemand geben, der mir das geschickt hat. Oder eine besonders schwere Lebenserfahrung, wo du merkst: Okay, ich habe mein Leben nicht selbst in der Hand, da gibt es jemand, der darüber regiert. Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten im Leben, wo man den Ruf Gottes hört. Und Abraham hört Gott ganz explizit, auditiv, hörbar, und Gott sagt zu ihm: Ich habe einen großen Plan für dein Leben, einen Plan, der die ganze Menschheit betrifft, alle Völker der Erde. Und dazu ist es nötig: Verlass deine Heimat, vertrau mir und folge mir. Wenn Leute so einen Ruf von Gott kriegen, das ist zugegeben ein besonders extremer Ruf, aber ihr habt vielleicht kleinere Varianten davon schon erlebt oder werdet sie noch erleben, wie Hannas bei der Moderation am Anfang gesagt hat. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Bei ganz vielen ist es so, wie Jesus im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen sagt: Da ist so ein Eindruck von Gott und dann geht man wieder raus und dann hat man alles wieder vergessen. Da gibt es 1000 andere Eindrücke und alles, was von Gott her so ausgesät war an Samen seines Wortes, das wird dann vom Unkraut des Alltags überwuchert und dann ist es schnell wieder erstickt und vergessen. Wieder andere Leute habe ich auch schon erlebt, auch hier in der Gemeinde öfter, die nehmen das bewusst wahr und sie spüren, da ist was dran mit Jesus und das wäre auch was Tolles, zu ihm zu gehören. Es wäre was Schönes, mit Gott zu leben. Aber sie fragen sich: Was würde mich das kosten? Ich müsste vielleicht manche Gewohnheiten ändern. Vielleicht manche Orientierungen und Prägungen in mir würden vom Geist Gottes verändert werden, mit denen er nicht einverstanden ist. Hey, das wird unbequem. Oder andere lachen mich aus oder ich werde ausgegrenzt, weil ich auf einmal mit Jesus gehe. oder es könnte anstrengend werden. Und dann sagen sie, nee, lieber nicht. Lass mal, ist mir zu unbequem. Oder es sind Leute wie Abraham, die hören das, die reagieren positiv und die vertrauen und gehorchen Gott und sagen, hey, was du mit mir vorhast, das lohnt sich und darauf lasse ich mich jetzt ein. Und für Abraham war es echt eine extreme Zumutung. 75 Jahre, da hat man eigentlich sein Leben fest installiert, da hat man sich perfekt eingerichtet, da reißt man keine Bäume mehr aus. Da weiß man auch, wer man ist und wo man hingehört und da lässt man sich nicht einfach in ein unbekanntes Land führen. Geht nicht. Und außerdem stellt sich Abraham vielleicht hinterher die Frage, hallo, was war das denn jetzt? Habe ich mich vielleicht getäuscht? Ist das vielleicht nur eine Einbildung, dass hier Gott mit mir geredet hat? Außerdem, was wird meine Familie dazu sagen? Meine Frau, Sarah, die Knechte, die Kinder, die Enkel, die sollen ja alle mit. Und überhaupt, wohin soll die Reise gehen? Das ist doch wohl das Minimum. Ich muss doch wissen, worauf ich mich einlasse, wo es hingeht. Ein Land, das ich dir zeigen werde. Warte ab, vertrau mir, sagt Gott. Und dann in der Richtung, in die Abraham dann los muss, da sind viele hundert Kilometer Wüste voller Räuber und Banditen. Wer würde da freiwillig mit seinen Kindern und Frau, seiner Frau und Enkeln und so durchziehen? Aber das ist auch das Großartige an Abraham, er wagt das Unvernünftige, weil er Gott vertraut. Er ist wirklich ein Vater des Glaubens. Er vertraut Gottes Versprechen mehr als allen gut begründeten Bedenken. Und es wird auch noch was deutlich, es wird etwas deutlich von der Energie, von der Power und Unüberwindlichkeit, wenn Gott wirklich in einem Menschenleben redet. Da hören alle Argumente auf. Da zerfallen die Gegengründe zu Staub, da lösen sich alle Fragen auf, die werden plötzlich nicht mehr wichtig. Und dafür gibt es eine Menge Beispiele, nicht nur bei Abraham, sondern auch als die Propheten berufen werden. Jeremia sagt, ich bin zu jung, ich kann das nicht. Gott sagt, sage nicht, ich bin zu jung, ich selber werde mit dir sein. Jesaja sagt, ich habe unreine Lippen, ich bin gar nicht geeignet, in deinem Namen zu reden. Gott sagt, ich reinige dich von deinen Sünden, ich werde durch dich reden. Und als Jesus seine Jünger beruft, den Petrus und den Matthäus, da sagt er nur drei Worte, folge mir nach. Wenn du das zu jemandem sagen würdest, oder ich, der würde doch nicht einfach hinter dir hergehen, alles stehen und liegen lassen. Muss schon Jesus sein. Und wenn Jesus das sagt, dann hat das eine Autorität in seiner Person, dass all die menschlichen Fragen, hey, was wird jetzt aus meiner Familie, was wird aus meinem Betrieb und so, die sind dann plötzlich völlig irrelevant. Und so wird es auch sein, wenn wir mal in der Herrlichkeit Gottes ankommen, nach diesem Leben, da sagt Jesus, ihr werdet mich nichts mehr fragen. Alles, was ihr jetzt für Bedenken habt und Einwände gegen Gott, wo ihr schlaue theologische Diskussionen führt, ihr werdet mich einfach nichts mehr fragen. Dann wird unser Mund voll Jubel und unser Herz voll Freude sein. Gott ist da, ihr seid da, die Gemeinde ist da. Das genügt. Und dann geht's los. Abraham zieht los mit seiner ganzen Sippe, so ähnlich vielleicht wie auf dem Bild da mit den Kamelen und den Eseln durch die Wüste. Ich würde gerne die Details hören, ob die unterwegs noch irgendwelche Abenteuer erlebt haben, wie das war, als sie aufgebrochen sind, was die Nachbarn gesagt haben, vielleicht genauso wie bei Noah und haben gesagt, ja, totale Macke, baut völlig auf dem trockenen Land eine Arche, wie kann man nur so bescheuert sein, geht der Christen heute auch noch so, ne? Also wahrscheinlich irgend sowas wird auch passiert sein, steht aber nicht da. Steht nur da, sie sind am Ende angekommen im Land Kanaan, sie wurden beschützt, es ging ihnen gut, und sie lebten in Wohlstand und Frieden. Ja, könnte man jetzt denken, super, wenn man auf den Ruf Gottes hört, und es gibt ja so Prosperity-Gospel-Prediger, die würden das jetzt so drehen, ne? Wer auf den Ruf Gottes hört, bei dem ist alles happy und ohne Schwierigkeiten. Stimmt aber nicht. Schon Abraham musste eine Menge aushalten und wir auch, denn ein großer Teil von seinem Versprechen, eigentlich der Löwenanteil von seinem Versprechen, hat Gott noch nicht eingelöst im Leben von Abraham. Und genauso ist es bei uns auch. Wir leben in dieser Spannung von Zusage und Erfüllung. Und das, was Gott uns zugesagt hat, ist ungefähr 1000-mal größer als das, was wir jetzt schon mit ihm erleben. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Also Abraham, er hatte zum Beispiel richtig Stress in der Familie. Ja? Typisch gibt's auch unter Leuten, die Gottes Ruf folgen. Er hatte Ärger mit seinem Neffen Lot. Und Abraham zeigt, wie man das mit Großmut macht als gläubiger Mensch. Er sagt zu seinem jüngeren Neffen, dem der eigentlich gar nichts zu melden hätte, hat er gesagt, ey komm Lot, such dir was aus, nimm dir die bessere Hälfte, ich nehme die schlechtere Hälfte. Und dann nimmt sich Lot Sodom und Gomorra, und wie das ausging mit dem größeren Stück des Kuchens, das steht dann auf einem anderen Blatt geschrieben. Also wer es weiß, Bibelkenntnis klar im Vorteil. Also es ging nicht so gut aus, verrate ich schon mal. Zweites Problem, Gott hatte ihm das ganze Land versprochen. Hier, das wird dir alles gehören, das ganze Land Kanaan. Und dann hat er da gelebt, viele Jahre lang, und als seine Frau Sarah stirbt, da hatte er nicht mal so viel Erde, dass er sie begraben konnte, keine 2 Quadratmeter. Er musste richtig hart feilschen, um sie von den Kanaanitern zu kaufen, diese Erde. Hey, wo bleiben Gottes Segnungen in meinem Leben? Hat er doch versprochen, mir soll das ganze Land gehören. Und jetzt habe ich nicht mehr diesen kleinen Fleck, um meine Frau zu begraben. Hören wir, dass er seinen Glauben hinschmeißt? Hören wir, dass er sich bei Gott beschwert? Nix. Und genauso der zweite Teil des Versprechens. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Hallo, was soll das denn? Abraham hatte nicht mal ein einziges Kind. Wo sollen die denn alle herkommen, die Millionen Leute? Und als Gott dann nochmal in Gestalt von 3 Engeln zu ihm kommt und dieses Versprechen erneuert, da bricht Abrahams Frau Sarah in Lachen aus. In dem Alter Kinder kriegen, das ist doch völlig lächerlich, denkt sie. Gottes Versprechen ist scheinbar völlig lächerlich und unmöglich. Wir haben auch solche unvorstellbaren Versprechen als Christen. Gott sagt zu uns, ich will dir durch Jesus deine Sünde vollständig vergeben, das, was in dir total krank und verkehrt ist und was du nicht mehr rückgängig machen kannst, das will ich dir durch das Opfer Jesu am Kreuz vergeben. Und diese Vergebung sollen wir auch schon schmecken und spüren im Heiligen Abendmahl, das wir nachher feiern. Und Gott sagt, ich werde dich von innen heraus zu einem neuen Menschen machen, der so Jesus-ähnlich wird, der dem Herrn der Herren, der dem König der Könige ähnlich wird, in dem das Böse keinen Platz mehr hat. Wow, Gott wird mich ganz verwandeln. Und er verspricht mir, ich werde dir einen neuen Körper geben, ohne Krankheit, Schmerzen und Geschrei. Wenn dieser Körper einmal dich im Stich lässt, wirst du einen neuen Körper haben, so wie der auferstandene Christus ihn hatte. Und wenn diese Welt am Ende ist mit Kriegen und Katastrophen, dann wird Jesus in Herrlichkeit erscheinen und sein Reich des Friedens aufrichten und die Erde wird total verwandelt werden. Auch die Natur wird endlich erlöst sein, die Tiere und die Pflanzen. Ist das nicht lächerlich, oder? Nicht sehr plausibel, oder? Aber an Abraham sehen wir schon, Gott hält sein Versprechen. Es kümmert ihn gar nicht, ob das in unserer Einschätzung unmöglich ist oder nicht. Für Gott ist nichts unmöglich. Er kann aus Steinen Kinder erwecken, sagt Jesus. Und das Krasse an Abraham ist, im Gegensatz zu seiner eigenen Frau und zu allen anderen Leuten hat er Gott das Unmögliche zugetraut. Er hat Gott geglaubt, dass er der ist, der sein Versprechen hält. 1. Mose 15, eine der wichtigsten Stellen der Bibel für Martin Luther und Paulus. Abraham glaubte Gott und das rechnete der ihm als Gerechtigkeit an. Also dieses Grundvertrauen zu Gott, das setzt sich in das richtige Verhältnis zu ihm. Und das ist die Frage an uns. Vertraust du der liebenden Macht Gottes, dass er sein Versprechen an dir auch einlösen wird? Die Versprechen, die ich eben aufgezählt habe. Jesus ist dieses Versprechen, dieses Wort Gottes an dich. Sein Name bezeichnet das Versprechen, denn Jesus, wörtlich übersetzt, Jeschua, heißt Retter. Der, der als einziger zwischen Himmel und Erde vom Tod und von der Schuld, von der Verurteilung durch Gott retten kann. Glaubst du diesem Versprechen? Vertraust du Jesus? Oder machst du es wie Lot oder wie Sarah oder wie viele andere Leute im Land, die sagen, das ist doch lächerlich. Wenn du merkst, da ist was dran, es ist wirklich was dran an der Gegenwart Gottes, das mit Jesus ist kein Fake, dann mach es fest. Geh zu einem anderen Menschen, der dir hilft, meinetwegen zu einem der Pfarrer oder zu Hannah oder zu anderen Christen und sag das, ich will auch an Jesus glauben. Ich möchte meine Berufung festmachen. Ich nehme das Versprechen Gottes für mein Leben an. Was er mir in der Taufe gesagt hat oder wenn du noch nicht getauft bist, dir dann in der Taufe sagen wird, wenn du getauft wirst, darauf verlasse ich mich von ganzem Herzen. Ich mache es wie Abraham. Der vertraute Gott und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Tja, und wo ist das Happy End? Gibt es denn kein Happy End für Abraham? Doch, definitiv ja. Obwohl er es in seinem Leben auf dieser Erde nur zum Teil bekommen hat, der größte Teil kam danach, wie bei uns. Trotzdem kriegte er, genau wie wir, auch schon eine Anzahlung des Heiligen Geistes, wie Paulus sagt, die Erstlingsfrüchte. Oder man kann auch sagen, wir sind schon auf dem Sektempfang der großen Party, aber die richtige Party geht erst los, wenn wir bei Jesus sind. Bei Abraham kam schließlich noch der versprochene Sohn, Isaak. Und über seine Irrwege zwischendurch, die Kiste mit Hagar und das alles, darüber verliert Gott gar keine Worte mehr. Abraham hat also schon was gesehen und geschmeckt davon, dass sein Glaube Recht bekommt von Gott, dass Gott seine Versprechen einlöst. Aber das gute Ende, der große Teil, kam erst danach. Das Volk Abrahams, die Juden und die Christen, sind heute weit mehr als 2 Milliarden Leute. Mehr als ein Drittel der Menschheit. Und das Land Kanaan, das ist das Land, in dem das Volk Israel heute wohnt. Die Kinder Abrahams wohnen dort und seine Nachfahren sind wie der Sand am Meer, wie Wasser das Meer bedeckt. Und wir gehören dazu. Gott hält sein Versprechen. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus. Amen.